Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit schon fast mit einem Stammgast. Herzlich willkommen, Robert. Bodmeier von Disruptive. Wir haben, wir haben schon zweimal miteinander gesprochen.
Genau, zweimal.
Und jedes Mal waren das Folgen, die nicht nur mir Spaß gemacht haben, sondern auch super Feedback gebracht haben.
Das freut mich aber zu hören. Ja. Und schafft gleich direkt Druck, ne?
Mache ich das. Alle guten Dinge sind drei erstmal. Wir wollen heute über den Handel sprechen. Und zwar, wie überhaupt noch Mehrwert im Handel, im Geschäftsmodell Handel geschaffen werden kann. Vielleicht hat ja auch Handel als Geschäftsmodell nach 35.000 Jahren irgendwie seine Daseinsberechtigung. Nein, das war Quatsch. Aber wie wir in Zukunft Mehrwert wieder in den Handel reinkriegen.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen deine, das ist ja mehr als deine Passion. Das ist ja auch dein Job ein bisschen.
Beides,
Und ganz am Ende bin ich natürlich auch neugierig zu erfahren, wie dein Podcast, den du vor einiger Zeit gemeinsam mit Stefan Wenzel aus dem K5-Umfeld gestartet hast, wie das so läuft und was man da so erwarten kann. Aber lass uns gleich einsteigen. Ja. Hat Handeln ein Problem, Rupert?
böse Frage hier Anfang des Jahres 23.
Wir haben Pleite, wir haben Pleiten, die Börse scheint Handel nicht mehr gut zu finden. Wir haben Pleitewellen, wir müssen, man kann sagen, Kaufhauskonzerne zum x-ten Mal retten, am Tropf halten. Was ist da los? Wie können wir das retten?
Also es gibt im Handel einfach viel zu viele Dogmen. Mhm. Handel definiert sich nach wie vor heute im großen Stil über Sortimente. Handel denkt nach wie vor auch über Sortimente, verdiene ich mein Geld. Es ist nach wie vor die Definition, Zugang zu Produkten ist sozusagen Kern meines Geschäftes. Mhm. Und ich bin unter diesem Gesichtspunkt bin ich mal letztens über einen interessanten Artikel im Handelsblatt tatsächlich gestolpert. Mhm. Und da hat die Investmentbank Jefferies, die macht nichts anderes als Geschäftsmodelle rauf und runter zu bewerten, haben sich einfach mal Amazon gekrallt. Zu dem Zeitpunkt, als sie es bewertet haben, war der Stand irgendwie so bei 1,2 Billionen und haben so ein bisschen deren einzelne Segmente auseinandergepflügt. Mhm. Und zum Beispiel also deren Cloud-Geschäft, also dieses AWS-Modell, wo sie eben wirklich Serverressourcen an Dritte vermieten, haben sie in ungefähr 800 Milliarden von den 1,2 Billionen Bewertungen eben zugeschrieben. Mhm. Dem Werbegeschäft, was in Amazon gestartet hat, ungefähr 333 Milliarden, dann dem Abo-Geschäft 41 Milliarden. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal begonnen, alles mal zusammenzurechnen.
Ja.
Ja, und wenn man den Nukleus nimmt, ne, also wirklich den Handelsumsatz und eben das Handelsmodell von Amazon nimmt, dann haben sie diesem ganzen Geschäftsmodell exakt 0 Euro Bewertung gegeben. Mhm. Mehr oder weniger diese Investmentbank Jefferies gibt diesem ganzen E-Commerce-Modell von dem Amazon einfach 0 Euro Bewertung zu.
Wie kann das sein? Weil es kein, es wächst ja noch. Die Ergebnisseite ist, ja okay, es ist...
Ist jetzt nicht der Burner, ne?
Klar, aber das hat sich auch ein bisschen geändert. Woran liegt das?
Also, wenn man sich das mal anschaut, seit Börsenbeginn, ich glaube Amazon ist 97 irgendwie so an die Börse, bis in das Jahr heute hier rein und du guckst dir jedes Quartal an, dann hatte eigentlich das Handelsmodell nie wirklich irgendwas zum Ergebnis beigetragen. Immer Umsatz geliefert, immer Skaleneffekte geliefert, nie Gewinne gemacht. Mhm. Nie irgendwo in dem Bereich irgendwo was beigesteuert, sondern es war immer eigentlich nüchtern gesehen die Basis für deutlich attraktivere Geschäftsmodelle. Ne? Mhm. Heute ist ja der Margenbringer und der Gewinnbringer eigentlich das Cloud-Geschäft. Mhm. Bloß als zusätzlicher Gewinner und Margenbringer ist jetzt sozusagen das Werbegeschäft eben hinzugekommen. Mhm. Aber man, ganz nüchtern, wenn du sagst, ich handle mit Waren, dann ist das eigentlich ein Scheißgeschäft. Also nüchtern gesehen, es bringt, ne, ich liebe E-Commerce, ne, und ich liebe Handel, Aber nüchtern gesehen ist es kein gutes Geschäftsmodell oder eben um Geld zu verdienen. Du musst eigentlich schon in einem Jahr vorher die ganzen Sortimente einkaufen. Du hast eine unglaubliche Kapitalbindung. Du musst ganz viel antizipieren und dann kommt plötzlich aus dem Nichts heraus irgendwie wieder ein Krieg in Europa. Die Lieferketten brechen zusammen und es gibt eine massive Konsum- und Kaufzurückhaltung. Dann stehst du da mit deinen prognostizierten Modellen und liegst auf einer Ware da. Und dann kommen halt die Leute und schleudern so in die Insolvenz so rein, weil Kapital ist gebunden, abverkaufen kannst du es nicht und dann fehlt es dir halt an Cashflow. Ne?
Die, ich würde noch gerne nochmal auf dein Eingangsstatement zurückkommen, was dass viel, viel in Anführungsstrichen alte Zöpfe im Handel sind.
Ja.
Ich finde ja so, es ist immer interessant, wenn ein Investmentbanker, weil das ja auch den Kapitalmarkt gut widerspiegelt und der ist ja sehr rational orientiert in der Regel, wir haben ja hier so etwas in Deutschland gerade, wie mit dieser Kaufhof Galeria Tragik über mehrere Akte. Da habe ich vor kurzem das Statement von dem Insolvenzverwalter, die haben ja ihren Rettungsplan da wieder gemacht, und da habe ich das Statement von dem Insolvenzverwalter, dem Geiwitz, gehört, wie er jetzt diesen, wie denn jetzt eigentlich, wie der Galeria Kaufhof auf die Erfolgsspur zurückkommen sollte. Und da kamen auch so Sachen wie innovative Sortimente, ganz vorweg, Beratung und also so und bessere Digitalisierung. Und ich dachte, oh Gott, und das Ganze soll in den nächsten drei, das sei ihm wichtig, dass das in den nächsten 3 Jahren auch passiert.
Ja, 10 Jahre zu spät, würde ich sagen.
Ja, aber das hättest du ja auch, also, aber auch da wäre Sortimente, Beratung und Digitalisierung, kann das lang?
Also, du hast eine Inflation an Sortimenten, ne? Mhm. Alle stocken mehr oder weniger ihre Sortimente auf. Aus einer nüchternen Perspektive kann ich das total nachvollziehen, ne? Also zum Beispiel, Gehört will einen Marktplatz machen. Otto hat begonnen, Marktplatz zu machen. Amazon macht schon lange einen Marktplatz. Zalando wird immer mehr zum Marktplatz. Ne? Alle stocken die Sortimente auf. Nüchtern gesehen kann ich das verstehen aus einer KPI-getriebenen Sicht, ne? Weil wenn du das in die Suche hackst und dann kommt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwo was raus, ne, dann hast du halt einfach, passt deine Abbruchquoten, die werden halt niedriger, deine Click-Through-Rate, die wird halt besser und so weiter und so fort. Und du wirst tendenziell mehr als Anlaufstelle, weil die Leute wissen, naja, die haben halt irgendwo alles. Aber auf der anderen Seite, du wirst immer austauschbarer. Ne? Also du hast eh schon ein Problem, Dinge abzuverkaufen und jetzt noch mehr von dem Zeug heranzuschaffen, wo du eh schon dich schwer tust, diese abzuverkaufen, weil sie niemand braucht oder weil es halt einfach Zugänge sind, wo du sagst, das kriege ich aber auch noch an 4, 5, 6 anderen Stellen weiter, ist einfach sinnbefreit. Ne? Also wenn ich jetzt da den Insolvenzverwalter einmal pointiert auf den Punkt bringen, dann sagt er, wir müssen noch gleicher als die anderen werden. Das hat er formuliert.
Ja, klar.
Und das macht keinen Sinn.
Das bei jedem, und vor allen Dingen, das Inventory wird ja auch vor Ort, man könnte sagen, es gibt ja so eine Art Nische im Same-Day-Shopping. Ne? Ja. Das wollen ja Leute, wenn ich jetzt so Güter des täglichen Bedarfs habe, aber auch da geht der Inventory geht runter, Verfügbarkeit, die Point of Sales werden weniger.
Ja.
Und auch die Preispunkte werden ja sehr wahrscheinlich dann nicht attraktiver. So.
Ja, und ich meine, worauf setze ich? Setze ich darauf zu sagen, wir haben etwas, was alle haben, und unsere Differenzierung ist, dass wir es noch schneller liefern, weil wir halt in den Innenstädten sind. Mhm. Ist das die Differenzierung und ist das den Leuten so wichtig, dass sie sagen, jetzt schlage ich nur noch bei einem Karstadt auf, und wie viele Artikel sind mir so wichtig, dass ich sie wirklich ums Verrecken noch am selben Tag brauche? Ja. Na, also kannst du ja an einer Hand wahrscheinlich abziehen von 100 Dingen, die du das Jahr verteilt irgendwo kaufst. Es ist halt keine Differenzierung. Du versuchst halt irgendwie so auf ein paar Trends aufzuschauen, nämlich schnelle Zustellung, siehe Gorillas, siehe Flink und so weiter und so fort. Dann gibt es einen weiteren Trend von dezentralen Lagern. Du bist natürlich schon mal irgendwie vor Ort, aber es ist ja die dämlichste Lage überhaupt für Lager. Nämlich, du bist in den hochpreisigsten Innenstadtlagen überhaupt. Ne? Und jeder, der ein Lager verwaltet, weiß, ne? Also im Grunde Kosten pro Quadratmeter sind halt entscheidend. Und vor allem, was du auch Umsatz pro Quadratmeter auf Lagerfläche machen kannst. Und es zerlegst es dir halt völlig. Ne? Also deswegen ist es eigentlich schon utopisch, die Säulen, auf die Säulen zu setzen, die eigentlich dieser Insolvenzverwalter eigentlich empfohlen hat. Ne?
Mhm. Genau. Und ganz nebenbei, abgesehen davon, dass die Sortimente kleiner, die Verfügbarkeit schlechter wird,
ja,
auch das Thema Beratung.
Ja.
Wir wissen ja umgekehrt auch, dass neben den Kosten der Fläche, wissen wir ja auch, dass die Personalkosten auch nicht,
ja,
üppiger werden können.
Und dann dieses Beratungsthema. Seit 10 Jahren sagt mir der Retail, ne, unser Differenzierer ist Beratung. Wir liefern die bessere Beratung. Ne? Seit 10 Jahren verlieren sie an Marktanteile und trotz dem Thema Beratung. Ne? Also irgendwie scheint das nicht zu greifen. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, welche Beratung meinen die denn da immer? Ne? Also wenn ich an meine letzten Besuche irgendwie bei Galeria Kaufhof mich erinnere oder auch in Thalia, also irgendwie müssen genau die Berater, die sie immer so in den Himmel loben, die sind anscheinend immer genau in den Ferien.
Oder in der Pause.
Oder in der Pause, wenn ich in diesen Filialen bin. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, man setzt halt da auf Säulen, wo sich eben der Handel schon immer drüber definiert hat, nämlich Beratung und irgendwie lokaler Zugang und so weiter und so fort. Mhm. Aber man ist nie aus diesem, sag ich jetzt mal, engen strategischen Korridor hinausgekommen, um eben wieder zu sagen, okay, 10 Jahre lang haben wir das eigentlich verfolgt. Es hat uns jetzt dahin gebracht, wo wir stehen, nämlich in die Insolvenz.
Mhm.
Und die Gründe, die uns dahin gebracht haben, oder obwohl wir diese positiven Gründe hatten, haben sie uns dahin gebracht, dann ist es einfach schlicht und ergreifend unwahrscheinlich, dass sie uns dann auch dort hinausbringen.
Mhm. Ja, das, ne? Also, da müsste schon irgendwie
ganz Wunder große passieren.
Die oder auch so ein Amazon-Verbot oder eine Amazon-Steuer.
Ja. Wer weiß, wer weiß.
Hat es ja alles schon gegeben. Ist das noch keine 5 Jahre her, dass das gab. Ach, das gab es auch während der Pandemie. Was sind denn jetzt Geschäftsmodelle, die vielleicht erfolgsversprechender sind? Weil wir könnten ja sagen, okay, der stationäre Einzelhandel geht seinen schleichenden, siechenden Tod weiter. E-Commerce funktioniert zwar, ist aber so dermaßen niedrigmargig, dass es im Grunde zu einer sehr starken Zentralisierung kommen wird. Siehst du da Hoffnung für Geschäftsmodelle, die tragfähiger sind, innovativ und auskömmlich für beide Seiten?
Ja, also ich glaube, es gibt da mehrere Trends, die irgendwo da irgendwie stattfinden. Der erste ist wirklich so Augen auf bei der Geschäftsmodell. Das heißt also, was du einfach verstehen musst, dass heute dein Geschäftsmodell Teil der User Experience ist. Ne? Also wenn du es mal nüchtern siehst, dann laufen heute Geschäftsmodelle konträr eigentlich zur Produkterfahrung.
Mhm.
Da gibt es zig Beispiele, wo man es eigentlich ganz gut sehen kann, ne? Neben Facebook oder Google, ne? Die ja initial mal gestartet sind, wirklich einfach Inhalte exzellent auszusteuern, genau das, was du suchst oder das, was in deinem Umkreis passiert. Und als Geschäftsmodell hatten sie dann sozusagen das Werbemodell und das lief dann total konträr zu dem, was ursprünglich mal gestartet sind. Heute, bevor du normale Ergebnisse beim Google siehst, musst du erstmal durch 8 Anzeigen runterscrollen und dann tendenziell sind dort mittlerweile eigentlich auch eher kommerzielle Seiten an der Spitze. Oder wenn du ein Facebook nimmst, dass die Plattform immer polarisierender wurde und immer toxischer war, unter anderem ja auch eben dem Geschäftsmodell Werbung geschuldet, weil sie halt nüchtern nur drauf geblickt haben, aber nie qualitative Faktoren hatten und dann einfach gemerkt haben, naja, je polarisierender ist, umso mehr Zeit sind die Leute da, umso mehr Anzeigen werden geklickt, ne? Und dann läuft einfach eine User Experience. Ne, eigentlich möchte ich ja erfahren, was bei meinen Leuten passiert, versus eben eigentlich verdienen wir aber Geld mit dem was ganz anders, läuft dann gegen. Selbst wenn du ein Amazon nimmst, ne? Das Marktplatzmodell ist von der User Experience eigentlich scheiße. Ne? Klar, du hast mehr Auswahl, aber die Dubletten, die du teilweise in den Amazon-Ergebnissen hast, das sind natürlich der Wahnsinn. Die Flut an billigen chinesischen Produkten, die getarnt werden wie hochwertige Marken, ne, die nimmt total Überhand. Ne, also das heißt, Geschäftsmodell läuft eigentlich Produkterfahrung zuwider. So. Und das muss man als erstes begreifen, wenn ich mich wirklich differenzieren will, welche Geschäftsmodelle helfen mir eigentlich Teil meiner User Experience zu werden und das genauer aufzubauen. Da gibt es positive Beispiele. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Picknick nehme, ne, dann setzen die von Anfang an eben auf ein Logistikgeschäftsmodell mit auf. Ne? Also das heißt, Marken, vor allem aus dem täglichen Güterbedarf, ne, die können sich direkt eben bei einem Picknick mit einmieten. Also sie haben sozusagen direkt schon von Anfang an per DNA eine zweite Einnahmequelle, die profitabler ist als der Direktverkauf an Endkonsumenten. Plus ist eben dieses ganze Modell so aufgesetzt, dass es einfach Teil der Kundenerfahrung sind, was Kunden wirklich wollen. Zum Beispiel, wenn du eben, nehmen wir mal einen Wocheneinkauf nimmst, dann ist den Leuten wichtiger, eine zuverlässige Lieferung zu kriegen, also zum Beispiel Mittwoch um 18.15 Uhr und dann kommen die wirklich auch um 18.15 Uhr, ist den Leuten wichtiger als, ich brauche jetzt etwas in 10 Minuten. Weil es halt einfach tendenziell, wer macht Großbestellungen, das sind halt Familien, die haben Kinder, die sind komplett in den Alltag eingebunden und denen ist es halt wichtig, sowas einmal zu machen und nicht jeden Tag nochmal. Ja, und denen ist halt Zuverlässigkeit wichtig, dass ich fest mit Dingen planen kann, weil um 18.30 Uhr muss ich zum Schwimmkurs.
Ja.
Also
ja,
muss um 18.15 Uhr das Ganze da sein. So, ne? Und da kann man halt sehen, die haben das von sich aus so ausgetüffelt, dass sie sich nicht haben von Trends draußen ablenken lassen. Du musst besonders schnell zustellen, 10 Minuten, 8 Minuten, 5 Minuten, à la Gorillas oder Flink, sondern im Kern geschaut hat, ey, was wollen wir? Wir wollen große Warenkörbe, wir wollen die Großbestellungen abdecken. Was ist Menschen wichtig bei der Großbestellung? Bei der Großbestellung ist mir wichtig, dass es pünktlich kommt, dass ich mich darauf verlassen kann und eben, dass es mir eben Arbeit abnimmt. Erstens, dass ich nicht fünfmal bestelle, wie bei einem Gorillas, sondern dass ich nur einmal die Woche bestelle. Ne? Und dann habe ich sozusagen den Struggle aus dem Kopf raus, dass ich nicht mehr 8 Destinationen anfahre oder 3 oder 4. Ne? Ich fahre zum Edeka, dann fahre ich vielleicht nochmal zum Aldi und dann gehe ich noch irgendwie zum Metzger meines Vertrauens und einmal den Wochenmarkt. Und das ist sozusagen das zweite Geschäftsmodell, was sie mit integriert haben. Ja, ein Marktplatzmodell, aber ausgewählte Händler lokal vor Ort, die qualitativ hochwertig sind und eben, dass ich mir sozusagen diese 3, 4 Anfahrten ansparen. Und dann kannst du das halt zusammenmünzen zu einem Geschäftsmodell, das halt attraktiver ist, als wenn ich einfach nur Blatt Kategorie aufliste und dann 100 Joghurtsorten drin haben.
Ja, okay, das verstehe ich sofort. Das, also aus dem Use Case, den Sie bedienen wollen, und klar, das betriebswirtschaftliche Interesse, große Warenkörbe zu haben, ist ja auch nachvollziehbar.
Ja.
Dass Sie dann praktisch die Service Prozesskette auf den Anwendungsfall optimieren und dann.
Und sie schließen Dinge aus. Das muss man halt auch für sich als Unternehmen klar definieren, was will ich auch nicht. Ich will halt nicht kurzfristigen Bedarf denken, weil ich merke, ich habe keine Eier mehr oder das Mehl ist mir ausgegangen, die Cornflakes sind alle, wir brauchen 1 Liter Milch. Das ist etwas, was die schlicht und ergreifend, die Zielgruppen wollen sie gar nicht oder diesen Case wollen sie auch gar nicht abdecken. Ne? Und die würden dir wahrscheinlich auch immer sagen, brauchst du hier bei uns nicht bestellen, werden wir nicht durchführen. Ne? Also sozusagen nicht einfach alles irgendwie machen zu wollen in dem Bereich, sondern uns klar zu fokussieren. Wir konzentrieren uns auf Zielgruppen, die ganz explizit Großbestellungen machen, die normalerweise 3, 4 Stationen anhaben. Das ist unsere Zielgruppe und alles ordnen wir dem unter. Also das auch spezifisch klar zu definieren, das ist halt auch die Kunst. Ne?
Das finde ich super. Hast du noch ein weiteres Beispiel, wo sozusagen die User Experience im Vordergrund steht, damit man dadurch einfach im Wettbewerb besser bestehen kann? Und Anschlussfrage wird dann sein, reicht das eigentlich? Ne? Also kann ein Picknick in diesem Wettbewerb aufgrund dieser Value Proposition, die sie aufstellen und sicherlich auch halten, wirklich profitabel bestehen?
Ja, also ein anderes tolles Beispiel ist, ich muss mich auf meine Legacy mal wieder zurückführen. Also es gibt zum Beispiel die Schuhhandelskette eben zum Norden. Ne? Die haben jetzt über 90 Filialen, aber im Kern haben sie sich mal definiert und eben sind sie gegründet, um dir den perfekten Schuh im Grunde aufzubereiten, zugänglich zu machen und den für dich zu finden. Das war sozusagen die Mission. Und da kann man mal wieder sehen, die Mission selbst muss nicht ausgeflippt sein, ne? Weil der perfekte Schuh würden sich wahrscheinlich 10 weitere Schuhhändler irgendwie auf die Fahne schreiben, sondern es geht um die Ausprägung, wie du es machst. Na, also im Grunde, wenn du in Münster in die Innenstadt gehst und du gehst in deren Laden rein, dann ist das wie in dem Besuch von einem Kino. Das ist echt verrückt. Du gehst da rein, du hast da Kinos am Sessel, wie du sie vom Kino kennst, cool ausgepolstert, du sitzt richtig bequem, kannst die Rückenlehne zurückmachen, es kommt wirklich dann eine Person, die ist komplett für dich zuständig, die fragt ab, was wünschst du und möchtest du, und die tun dir dann mehr oder weniger auf ein Silbertablett wirklich dann 3 Empfehlungen bringen und sagen so, na, also so wie sie es mir jetzt gesagt haben, würde ich ihnen diese 3 empfehlen und das sind die Gründe, probieren sie es mal an und so. Also die machen wirklich ein Happening daraus, dass es so weit ist, dass teilweise wirklich Busse herangekarrt werden, die dann wirklich daraus ein Wochenend-Happening machen und dann Leute da halt in diesen Laden reinbuxieren.
Okay.
Und diese Grundidee, wir wollen den perfekten Schuh liefern, aber wir machen es völlig anders als andere Händler, Das ist ein Missionsversprechen. Mhm. Und jetzt ist halt natürlich die nächste Frage, wie kann sowas adaptiert und interpretiert in eine digitale Welt aussehen? Mhm. Wie kannst du Beratung halt neu denken und anfangen? Ne? Mhm. Und da ging es halt einfach darum, alternative Zugänge zu machen, wo du halt einfach nicht sagst, ich habe jetzt hier diesen Zugang Damenschuh oder Herrenschuh, hast du dann irgendwie Ballerinas oder sonst irgendwas, sondern dass du wirklich diese völlig nach Themen sortierst, die du so noch nicht auf dem Schirm hattest, dass du innerhalb dieser Themen kategorieübergreifend das präsentierst, dass du jede Empfehlung, die du dort abgibst, auch irgendwie begründen kannst und die einzigartig hervorheben kannst und dass du angeleitet wirst im Grunde über einen visuellen Berater, der dir wirklich sagt, okay, was explizit suchst du? Was ist dir wichtig an dem Schuh? Und dass du dann eben nicht 200 Schuhe ausspuckst, sondern auch in einem digitalen Umfeld explizit sagt, okay, von diesen über 1000 hochwertigen Schuhe, die wir haben, empfehlen wir diese drei. Und wir können dir begründen, warum diese drei. Und ich zeige dir auf eine coole, unterhaltsame Art und Weise die Einzigartigkeit davon. Das ist etwas, was du halt machen kannst, nur um differenzierend zu sein.
Okay, verstehe ich. Muss diese Differenzierung nicht so stark sein oder so gewollt sein von der Nachfrageseite, dass sie auch einen anderen Preispunkt oder einen anderen Rohertrag irgendwie herstellt, weil sonst wüsste ich es wenig, hätte ich wenig Fantasie, wie ich das finanzieren kann, um eine auskömmliche Ergebnissituation herstellen zu können.
Aber da sprichst du einen wunden Punkt an, und zwar das Thema, was da damit einhergeht, ist, wie mache ich etwas Vergleichbares nicht vergleichbar? Mhm. Ne? Also ein Schuh, den ja trotz alledem ich auch überall woanders bekommen könnte. Ne? Also ich glaube, es ist ein Grundfehler zu sagen, ich habe meinetwegen einen 99-Euro Laufschuh und mit dem trete ich gegen einen Amazon an, die den gleichen 99-Euro Laufschuh hat und die können mir den sogar noch an dem zusätzlich on top noch am selben Tag zuliefern. Weil dann bist du in einer ganz ätzenden Situation, sondern die Frage, die du dir halt stellen musst, und deswegen reden wir über Digitalisierung. Was ist für dich relativ mit einem niedrigen Kostenpunkt skalierbar? Gleichzeitig schafft es aber einen höheren Wert eben für mein Produktangebot. Also zum Beispiel, ne, wir sind ja hier bei, nehmen ja hier bei OMR auf. Ja. Und da siehst du ja zum Beispiel ein Atom Mini, unter anderem, um diese Mediaaufnahme hier zu handeln.
Ja.
Ne, und ein Blackmagic Design hat ja unter anderem auch eine Software für Filmschnitt und müssen ja wirklich gegen Giganten da antreten, ne? Gegen Adobe Premiere oder gegen Apple Final Cut. Und was die halt machen, die so on top kriegst du zu dieser Software das perfekte Schnittgerät mit dazu. Mhm. Und hier hast du schon mal die Software, kannst du dich damit auseinandersetzen und dann kriegst du noch dieses Stück coole Hardware dazu, um diesen Workflow des Schneidens nochmal 10-mal zu beschleunigen.
Okay.
Also du machst etwas, was dich plötzlich in eine nicht mehr vergleichbare Positionierung reinbringt. Oder wenn du ein MacBook Pro kaufst, dann kriegst du ein Jahr Apple TV Plus kostenlos. Mhm. Weißt du, also du strickst neue Pakete, heißt für mich, für den Laufschuh, du kriegst halt nicht nur den Laufschuh, sondern on top kriegst du kostenlos von uns dazu ein komplettes, perfektes Workout für dich zusammengestellt, wie du irgendwie deine Trainingsziele erreichen kannst. Und on top kriegst du für uns irgendwie 5 Termine mit einem digitalen Berater, der dir hilft, deinen Laufstil zu analysieren und dir Tipps zu geben. Mhm. Und on top, ne, also du musst in Dinge reinkommen, die wenig kosten, die digital super skalierbar sind, aber die Dinge unvergleichbar machen.
Das finde ich super spannend, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist natürlich ein bisschen einfacher bei digitalen Produkten als bei physischen. Und bei physischen Produkten, wenn sie jetzt zum Beispiel Marken, die mir nicht selbst gehören, sind, dann ist die Vergleichbarkeit ja trotzdem gegeben. Ne? Also ich denke jetzt gerade an den Laufschuh zum Beispiel.
Ja.
Das ist genau das Beispiel. Hier in Hamburg gibt es einen sehr, sehr ordentlichen Laufladen.
Ja.
Ach, nennen wir ihn ruhig mal. Lauflunge. Finde ich Topladen.
Ja.
Super Beratung. Also kannst du dein Schuhbeispiel, kannte ich jetzt noch nicht, aber die machen das so ähnlich, ohne den Sessel beraten, wirklich toll. Das Problem ist halt nur, die Artikel, die sie dort haben nichts davon exklusiv.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass der Preisabstand zwischen deren Retail Store hier in Hamburg und Amazon ungefähr bei 20% liegt.
Ja.
So, jetzt könnte man sagen, die Erstberatung, den ersten Schuh kaufst du da, wenn du nett bist. Und dann kriegst du auch noch, ne, Lauftraining am Montag umsonst einmal. Aber den zweiten und dritten Schuh, den kaufst du dann vielleicht doch auf einer Plattform.
Ja.
Das wüsste ich nicht, wie man das verhindern kann, wenn ich nicht eine Eigenmarke hätte. Und Eigenmarken wiederum sind sehr, sehr kostspielig aufzubauen und zu pflegen.
Aber ist Eigenmarke wirklich der einzige Hebel, um Kunden zu binden? Also nur ein Beispiel. Ich hatte ja auch mal in einem Store beispielsweise eine Laufanalyse gemacht. Da ist ein tolles Video von mir gemacht worden. Da hat er mir Dinge über meinen Laufstil gezeigt, die ich alle nicht wusste. Mhm. So, und dann war's das. Ja, eben. Und dann bin ich rausgegangen. Na, und es ist schon seltsam. Ich meine, ja. Der hat das Video sowieso aufgenommen. Mhm. Er hat ja sowieso meinen Kundenkontakt. Na, da könnte man sich ja natürlich die Frage stellen, warum kann er mir das nicht on top über mein Kontobereich und wenn es nur Dropbox ist, ich weiß es nicht, ne? Mhm. Zur Verfügung stellen, so dass ich dieses Video habe. Und ich kann es dann mit meinetwegen wieder zu meinem Physiotherapeuten gehen, um meine Knieschmerzen zu bearbeiten und kann ihm das zeigen, ne? Mhm. Und lauter solche Geschichten. Also ich würde mich halt die Frage stellen, was ist das Retargeting des Retails?
Ja,
oder wie sieht ein Retail-Cookie aus? Mhm. Ne? Mhm. Also das wäre für mich die strategische Ausformulierung, wie kann ich mit Kunden in Kontakt bleiben, selbst wenn sie nicht in meinem Laden sind, was kann ich machen? Mhm. Ne? Und wie kann ich ein Gespräch, das ich geführt habe, in Anführungsstrichen, wie protokollieren und dann die Leuten nachschicken über WhatsApp oder was weiß ich. Mhm. Na, also dieses persönliche Kommunizieren und Handeln und in Kontakt bleiben, selbst wenn die Leute nicht im Laden sind, das wäre halt das A und O und das müsste man halt dann austüfteln, wie das zum Beispiel für so einen Sportladen halt irgendwie aussehen oder funktionieren kann. Ne?
Ja, okay, aber das verstehe ich total. Also wenn ich das jetzt, ich bin jetzt Retailer, E-Tailer, you name it, ich habe das verstanden.
Ja.
Wie gehe ich jetzt damit in meiner Firma, mit meiner Legacy, mit meiner Firmenkultur so um, dass ich diese Chance habe, diesen Cookie, das ist ein schönes Bild, finde ich, also praktisch den erneuten Zugang zu einer Kundschaft immer wieder zu generieren. Wie mache ich das möglich? Weil ich könnte sagen, intern, dass der Einkauf, das Marketing, alles, was mit dem physischen Store-Management zu tun hat, da gibt es ja noch wenig Erfahrungswerte und vermutlich, da zieht sich vermutlich nichts von alleine an. Ja. Wie fange ich da am besten an?
Du musst für dich als Unternehmen exakt definieren, was ist eigentlich unsere einzigartige Positionierung, und die musst du so plakativ auf den Punkt bringen, dass sie jeder die versteht und weiß, worum es geht. Also ein anderes Beispiel, wenn du zu Gebrüder Heinemann nimmst, ne, Duty Free Store, ne, am Flughafen, kennt jeder. Mhm. So, jetzt, was ist, also oberflächlich gesehen ist deren Positionierung, wir sind in einem kleinen, abgeschlossenen Bereich, Flughafen, kommt nicht jeder rein, Security-Bereich, wo ich eigentlich allerweltsartikel habe, die ich sonst draußen in jedem Edeka bekommen würde. Mhm. So, ne, und ja.
Das würde ich bestimmt gerne, ja.
Gut, ich meine, ich kriege da M&M's, Milka Schokolade, also kriege ich halt auch im Edeka, das ist halt nüchtern.
Spirituosen
und so weiter und so fort. Mhm. Und nüchtern gesehen, von außen betrachtet, ist es ja eigentlich die Positionierung, wir haben einen kleinen geschützten Bereich und verkaufen das Zeug halt nur doppelt so teuer. Weil es ein kleiner geschützter Bereich ist und Konkurrenz kann uns nichts.
Ja.
Aber wenn du halt ein bisschen tiefer reingehst und ein bisschen genauer schaust, was ist eigentlich der Kern des Ganzen, was man trotzdem macht? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwann mal bist du halt mit deinen Marken, die du magst, und kaufst irgendwann mal festgefahren. Ja. Also wenn ich jetzt meine Eltern nehme, die kaufen seit 10 Jahren die gleiche Milchmarke. Den gleichen Butter, die wechseln das nicht mehr. Die trinken ihren gleichen grünen Veltiner und die haben sich halt mit der Erfahrung halt gesagt, das schmeckt mir, das ist das, was ich will, und das ist es. Mhm. Aber einmal im Jahr brechen sie das alles auf, weil sie in den Urlaub fahren. Okay. Und niemand fährt irgendwie nach Frankreich in den Urlaub, um dort wieder den Saumagen mit Sauerkraut zu essen und den gleichen Grünveltiner aus der Pfalz, wie ich ihn schon die letzten 10 Jahre trinke, sondern das ist eines dieser seltenen Momente, wo Menschen, die eigentlich in ihren Marken ziemlich klar sind und was sie wollen und was sie kaufen, alles öffnen. Mhm. Ich gehe nach Frankreich und bin plötzlich offen für französische Weine. Mhm. Ich fahre nach Frankreich und bin plötzlich offen für französischen Käse oder sonst irgendetwas. Ne? Mhm. Also du brichst etwas auf, und das ist eine einzigartige Positionierung, wo Menschen, die eigentlich viel Geld haben, die im Grunde eigentlich für viele Marken nicht mehr erreichbar sind, wo du wieder plötzlich die Möglichkeit hast, dieses Muster oder dieses Raster aufzubrechen und die Leute plötzlich offen sind. Mhm. Das ist eigentlich deren Kernpositionierung. Aber das musst du halt rausschauen, wo sind wir wirklich differenzieren, was sind wirklich unsere einzigartigen Chancen, und wir sind eigentlich für Marken ein Mindöffner oder Mindopener für Zielgruppen, die sie sonst eigentlich nicht mehr erreichen würden. Mhm. Können, wenn wir es gut machen und wenn wir es kundenfreundlich machen, einen neuen Standard setzen. Und das ergibt dir plötzlich einen Raum für unfassbar neue Möglichkeiten. Ne? Du könntest dich platzieren als die Plattform, um eben neue Produktstarts alten Zielgruppen wieder zugänglich zu machen. Du hast dann völlig neue Möglichkeiten, Dinge halt dann irgendwie zu spielen. Und wenn du das halt so voll klar auf den Punkt bringen kannst, und das dann halt durchkommunizierst, ne, und da brauchst du halt echt Beharrlichkeit und Beständigkeit, dann musst du sagen, musst du 3 Jahre lang das wirklich in die Organisation wirklich reintragen, und wenn du dich selber nicht mehr hören kannst und eigentlich schon kotzen musst, wenn du es widersprichst, dann kommt es langsam so an. Aber simpel auf den Punkt bringen und wirklich, wie, dass es augenöffnend ist für die ganzen in der Organisation arbeitenden Leute, zu sagen, jetzt verstehe ich, was uns eigentlich einzigartig macht, wo unsere Chance liegt, unsere Marktchance und die Differenzierung. Da musst du anfangen. Das musst du rausschälen.
Finde ich super prägnant. Die, was sind die Gefahren dabei? Sind die, kann das sein, dass diese neue Positionierung erstmal zu spitz, zu klein aussieht, zu wenig wachstumsstark, zu unsicher zu erreichen?
Ich würde eher alles Dinge, die da mit reinspielen, bin voll bei dir, aber ich glaube eher, dass du es zu sehr aufweichst. Dass du den Weg nicht konsequent genug gehst, sondern wir merken, wir sind hier in einem Markt der Austauschbarkeit. Wir sind, wenn wir Kunden fragen, warum sie bei uns kaufen oder kaufen sollten, können die uns keine klare Antwort geben. Na, und trotzdem gibt es den meisten Organisationen mehr Sicherheit, weil sie wissen, aber alle machen es andere auch so.
Okay.
Weißt du? Und dass du da nicht immer wieder in dieses alte Raste hineinfällst, was halt alle so machen, und damit ist es zumindest ein Modell, wo ich weiß, dass es zumindest funktioniert, auch wenn wir uns im Wettbewerb hart aufreiben, dann gibt es den Leuten mehr Sicherheit, als wenn ich sage, wir haben hier eine Positionierung, die wir uns hart erarbeiten müssen, und auf dem Weg mache ich immer wieder faule Kompromisse, weil ich versuche doch nochmal das alte Modell mitzunehmen. Ich versuche dann doch nochmal das irgendwie ein bisschen aufzuweichen, nicht so konsequent voranzudenken. Das ist eigentlich die größere Gefahr, meiner Meinung nach.
Kann ich mir vorstellen. Nicht differenzierte Universalisten gibt es vermutlich.
Also gibt es wie Sander mehr.
Ja,
ne?
Genau. Okay, das verstehe ich. Und keine erfolgreichen. Ja. Okay, das verstehe ich total. Wir haben jetzt sehr stark, also ich habe es zumindest in diese Richtung gefragt, sehr stark nach den Dogmen, nach den alten Dogmen im Retail und manchmal damit auch den stationären Einzelhandel.
Ja.
Ich vermute aber, es gibt auch Dogmen in unserem ja auch gar nicht mehr so neuem E-Commerce. Ne?
Ja.
Wir sind ja auch schon so ungefähr 20, 25 Jahre alt.
Ja.
Wir sind fast erwachsen.
Ja.
Was sind denn, hast du Beispiele für Dogmen, die man überwinden kann im E-Commerce, also im digitalen Handel?
Also zum Beispiel Auflisten versus Kuratieren. Ne, heute versuchst du möglichst lange Ergebnislisten den Kunden aufzubringen, anstatt zu sagen, von 10.000 Produkten sind das die 3, die du brauchst.
Weil wir daher kommen, dass wir praktisch für jede mögliche Suchanfrage, für jedes alles abzugreifen.
Wir haben gelernt, je mehr wir den Leuten hinrotzen, umso höher die Verweildauer, umso eher eine Klickwahrscheinlichkeit. Ne? Weil es ist natürlich hart zu sagen, 3 Dinge auszuspucken und dann einen Treffer dabei zu haben, dann musst du dir richtig was einfallen lassen. Es ist leichter, einfach 10.000 Dinge hinzurotzen und die Leute suchen sich es dann schon.
Ja, genau.
Dann präsentieren versus erzählen. Also wenn du heute zum Beispiel gehst auf eine klassische Artikel-Detailseite, ne, das ist im Grunde ja eigentlich, wenn ich eine Metapher heranziehen müsste, wie dort eigentlich Daten und Content-Management produziert wird, dann würde ich sagen, das ist wie Massentierhaltung. Mhm. Weil das ist ja das, ja. Ne, ich stelle mir da mal so einen riesigen Stall vor, wo zehntausende Schweine eng eingepfercht sind, weil du natürlich sagst, ne, wir haben ja jetzt hier nicht 1.000 Schuhe, sondern wir haben hier 100.000 Schuhe. Und für all diese 100.000 Schuhe brauchen wir eine Produktbeschreibung, brauchen wir Bilder und so weiter. Also du versuchst, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um all dieser Daten, die du da hast, Herr zu werden. Und weil du dann nochmal wegen 1.000 andere Kategorien hast, versuchst du einen Fernseher genauso zu präsentieren wie mal wegen Schuhe, und du versuchst den wiederum zu präsentieren, wie meinetwegen irgendwie Büroklammern, ne? Einfach, weil du sonst dem Ganzen gar nicht mehr Herr wirst. Und da einen qualitativen Fokus zu nehmen und zu sagen, meinetwegen, wenn ich online ein E-Bike verkaufe und dann mir die Frage stelle, was sind eigentlich die 10 Gründe, warum Leute eigentlich ein E-Bike kaufen möchten oder es vielleicht nicht kaufen, und darauf dann einzuzahlen, okay, wie kann ich jetzt diese 10 Gründe, die eigentlich ein Hindernis sind, das Ding zu kaufen, auf eine simple und einfache Antwort eben beantworten. Also nicht mehr ein großer Textblock, sondern zu sagen, wir unterteilen diesen Textblock in zum Beispiel der Kategorie E-Bikes in diese 5 Teile. Mhm. Und jede Produktbeschreibung muss einmal mit einer plakativen Headline und 2-3 Sätzen auf Reichweite eingehen. Mhm. Und jedes E-Bike muss einmal eine Headline haben und eine kurze Beschreibung auf Materialität. Mhm. Und einen muss vielleicht auf Herkunft, wo oder wie wurde das gemacht, weil es halt einfach ein Thema ist, wo irgendwie die seltenen Erden und so weiter geschürft wurden. Ne? Ja. Und wir müssen das belegen können. Mhm. Plus eben zu sagen, ich habe jetzt hier einfach nicht nur 5 Bilder, sondern dass ich das eher jedes Produkt so wieder so eine kleine Insta-Story mache, sondern jedes Bild kriegt von mir eine plakative Headline und ich lasse das sozusagen mehr oder weniger durchlaufen und ich definiere nicht, welche KPI will ich, sondern ich möchte definieren, was soll das emotional bei den Leuten auslösen und darauf briefe ich und generiere ich Daten, um mal ein Dogma zu nehmen.
Okay, das verstehe ich gut. Bisschen, kennst du noch den alten Manufaktum-Katalog?
Ja.
Ich fand, also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr altes Beispiel und die haben das auch nicht so schön kategorisiert, aber als ich von dir gehört habe, lieber erzählen als präsentieren, also für mich ist immer noch die Manufaktum-Erzählerei immer noch das beste Beispiel aus der alten Welt.
Das machen die auf jeden Fall gut. Also wenn ich was von der alten Welt nehmen müsste und sagen würde, na, die setzen zumindest für die alte Welt und so wie es da funktioniert, in gewisser Art von Benchmark, dann ist es sicherlich Manufaktum ein Beispiel, das man immer heranziehen kann. Aber sie ziehen es halt konsequent durch.
Ja, genau.
Ne, die nehmen ja nichts auf, was nicht irgendwie eine spezielle Geschichte hat und so weiter. Und da ist es halt auch DNA, ne? Und bestimmt halt alles. Einkauf, Marketing, Präsentation. Und die tun ihm das unterordnen.
Okay. Gibt's noch weitere Dogmen?
Also zum Beispiel ein Mehrsortiment versus das richtige Sortiment. Oder zum Beispiel ein Dogmen würde ich sagen, das wäre für mich so eine strategische Grundausrichtung. Wie kann ich denn mit weniger Sortiment mehr Umsatz zu machen und nicht zu sagen, wir brauchen mehr Sortiment, um mehr Umsatz zu machen. Das wäre so eine strategische Fragestellung, die würde ich mir mal stellen, weil die hilft mir vielleicht über bestehende Muster hinwegzudenken und dann die richtigen Fragen vielleicht zu stellen. Ne?
Okay, verstehe ich. Momentan ist im E-Commerce ja so eine Art Rabattschlacht im Gang. Ne? Unsere Lager sind alle zu voll. Ja. Und natürlich der schnellste Weg, eine höhere Conversion zu machen, ist, einen Preis zu dumpen oder Gutscheine zu verteilen. Ja. Siehst du da irgendwie einen Mehrwert drin?
Kein Mehrwert, aber da bin ich dann auch am Ende des Abends Pragmatiker, weil es ist gebundenes Kapital und du musst es halt wieder flüssig machen. Mhm. Und dann manchmal muss man da in den sauren Apfel beißen, wenn ich es mir leisten kann. Dann kann ich vielleicht mir den Luxus erlauben, andere Wege zu suchen. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann muss ich es halt durchziehen. Das hilft ja nichts.
Ja, ja. Das wird auf jeden Fall noch spannend.
Harte Nummer, was da gerade passiert, ne? Und auch unter Markengesichtspunkten schon kann auch ein gewisser Schaden übrig bleiben. Aber das kurzfristige Überleben ist halt in dem Fall vielleicht einen Ticken höher priorisiert als irgendwie das Erhalt der Marke, ne?
Ja, also das glaube ich auch, aber die Kurzfristigkeit, also kurzfristige Zwänge, gerade auf der Kapitalseite versus langfristigen Markenwert oder und damit dann auch höhere Kundenwerte. Das bleibt spannend. Apropos spannend, wir beide sehen uns ja, also wir sehen uns hoffentlich schon deutlich früher, aber wir sehen uns auch auf der K5.
Ja.
Die, was ist aus dem Kopf? 20., 21. Juni?
War es nicht 19., 18., 18., 19. Juni?
Das google ich sofort und dann sage ich es dir sofort. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, also ich würde sagen 20. bis 21. Juni 2023. K5 in Berlin-Neukölln. Großartig. Aus meiner Sicht die führende Konferenz für Handel, könnten wir ja schon fast sagen. Ne? Also ist natürlich sehr E-Commerce-lastig.
Aber die beste E-Commerce-Konferenz, die ich kenne, also wirklich mit weitem Abstand, das kann man echt so sagen. Ich finde die super.
Finde ich auch. Also das nochmal hier zum Werbeblock. Jetzt muss man sagen, Werbung Ende. Nein, das war keine bezahlte Werbung.
Also wirklich eine Empfehlung wert. Also das ist jetzt unabhängig, ob es Werbung ist oder nicht, ist wirklich eine Reise wert.
Das ist auch so ein bisschen die Plattform, über die wir uns kennengelernt haben.
Ja, genau.
Und du hast auch im Rahmen der K5, glaube ich, zusammen mit Stefan Wenzel im Podcast
aufgelegt.
Sag nochmal, wie heißt der und was macht er?
Der heißt 2 mit Schuss und da versuchen wir genau die Themen, die wir ja hier heute mal zur Diskussion gebracht haben, einfach mal pointiert, aber witzig, aber trotzdem auch irgendwie analytisch mal so ein bisschen auf den Punkt zu bekommen. Mhm. Das heißt, wir wollen ganz bewusst halt solche Dinge halt mal auseinanderzwirbeln, da irgendwie mal neue Perspektiven geben, aber das ist trotzdem witzig sein. Ne? Es soll wirklich lustig sein und auch trotzdem hoch analytisch, genau.
Also ich finde es inhaltlich wirklich gut, es macht immer Spaß, euch zuzuhören.
Ja,
und
danke.
Die Und dass ihr beide witzig seid, das wusste ich schon vorher, aber ihr bringt das auch sehr, sehr gut rüber, finde ich. Das
macht weißt du was? Ja, Business ist teilweise so absurd. Ne? Die Leute nehmen sich immer so wichtig und so, ich mache hier Business und Umsatz, aber es passieren so viele absurde Dinge im Geschäftsumfeld. Das ist echt der Wahnsinn. Und das einfach mal so anzusprechen, wie es halt ist, pointiert und dann trotzdem irgendwie den Leuten immer irgendwie was mitgeben, worum sie drauf rumdenken können. Ja. Ne? Das ist so unser Ziel. Ne? Und da krallen wir uns immer dann spannende Themen, unter anderem, ne? Was sind coole Geschäftsmodelle, Strategie versus Pläne, ne? Wie setzt das aus, aber auch mal so die digitale Echokammer widerspiegeln, ne? Also jetzt, wo alle wieder sozusagen die Firmen wieder die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder reinlenken wollen und das mal so ein bisschen pointiert zugespitzt, mal zu diskutieren auf eine witzige und coole Art und Weise. Das ist so unsere Formatidee, die wir da mit zwei mit Schuss immer wieder jede Woche versuchen abzuliefern.
Ja, gut. Jede Woche sportliches Programm. Habt ihr über Kaufhof Galeria und den Geilwitz schon gesprochen? Sagt ihr?
Wir hatten schon mal eine Folge über, da haben wir uns kritisch mit dem Thema innovativen Playern ausgesetzt. Da haben wir uns weniger über Galeria Kaufhof und P&C unterhalten, sondern...
P&C ist ja auch über die Wupper gegangen, schon wieder vergessen. Ja, die sind
auch über die Klinge gesprungen.
Du warst schon, da werden noch welche Folgen.
Ja, sondern eher darum, dass Player in den Mittelpunkt gerückt werden und die immer so als Best Practice gezeigt werden und die dann plötzlich, leider wie zum Beispiel bei Kellersport ja auch passiert, und dann gehen die auch plötzlich pleite.
Ja.
Und da reiten wir dann irgendwie bestimmte Themen zu schnell durchs Dorf und sind die Dinge dann so nachhaltig immer, wie man sie predigt. Ne? Und da haben halt Stefan und ich mal kritisch drauf aufgesetzt und haben uns halt dann auch mal gesagt, naja, man muss das sich schon hart der Diskussion stellen und haben dann halt dann hart dazu diskutiert.
Ne? Ja, richtig gut. Also absolute Hörempfehlung. Wir packen vielleicht den Link in eure Shownotes.
Aber ja, sonst, super gerne.
Wenn man zwei mit Schuss googelt, kommt man auch relativ unfallfrei auf eure Seite.
So sieht's aus.
Richtig gut. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank,
Erwin. Hat mir großen Spaß gemacht, dass du wieder da warst. Ich habe auch wieder viel gelernt und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Austausch auf der K5 mit dir.
Cool.
Und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank.
Ich mich auch. Vielen Dank, Erik.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.